Wunderbares Kapitel, oder wir nehmen ja nur einen kleinen Teil durch, wunderbare paar Verse. Wir werden heute einen wichtigen Wendepunkt sehen im Dienst von Jesus. Dieses große Bekenntnis von Petrus, wer Jesus ist. Und dann werden wir sehen, ab diesem Zeitpunkt wird Jesus beginnen, seine Jünger vorzubereiten auf seine Kreuzigung und auf seinen Tod. Die letzten 6 Monate in seinem Leben. Beginnen wir im Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war. Wenn ihr das auf eurer Karte anschauen wollt, Caesarea Philippi, das ist im äußersten Norden von Israel, am Fuß des Berg Hermon. Als Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sohn des Menschen ist eine Phrase aus Daniel 7, Vers 13. Das war ein Titel, der für den Messias gebraucht wurde. Und das ist eigentlich die Bezeichnung, die Jesus am liebsten für sich selbst verwendet. Sohn des Menschen, es betont seine Menschlichkeit. Diese wunderbare Wahrheit, dass Jesus nicht irgendwie als ein Zombie durch die Welt geschwebt ist, sondern dass Jesus wahrlich Mensch geworden ist, völlig Mensch, wie du und ich. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Hebräerbrief Kapitel 4, Verse 15 und 16 sagen uns, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und dann sagt er, lass uns nun mit Freimütigkeit oder mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Leute, jetzt wo ich 2,5 Jahre lang gepredigt habe und gelehrt habe, geheilt habe, was ist das Resultat meines Dienstes? Was sagen die Menschen über mich? Haben die Menschen mich erkannt? Was sagen die Menschen, wer ich bin? Und wenn wir uns die Antworten ansehen, die Menschen haben Jesus überhaupt nicht verstanden. Vers 14 lesen wir weiter. Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Einige Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, diese große, diese starke Persönlichkeit. Dieser Mann voll Gerechtigkeitssinn, der Buße und der Umkehr gepredigt hat. Machtvoller Prediger, ein gerechter Mann, ein großer Lehrer, ein Prophet, ein Reformator. Wenn ihr euch erinnert, der Herodes Antipas hat ihn hinrichten lassen, weil er ihn zurechtgewiesen hat. Und wir haben schon gelesen, als der von Jesus gehört hat, hat er gesagt, ach, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, er ist zurückgekommen. Einige sagten, Johannes der Täufer, andere Elia. Erinnert euch an den Propheten Elia, auch der war ein mutiger Mann. Der Elia ist in der Bibel derjenige, der am meisten mit Wundern in Verbindung gebracht wurde. Erinnert euch an Elia, diesen Wettstreit mit den Baalspriestern, wo er gebetet hat und Feuer ist vom Himmel gefallen, hat dieses Opfer verzehrt und das Wasser und alles, was drumherum war. Und dann die eine Begebenheit, als die Soldaten, der König schickt Soldaten und die Soldaten wollen ihn festnehmen und Elia sagt, wenn ich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel fallen. Und ist passiert und hat diese Soldaten verzehrt. Oder als er gebetet hat und 3 Jahre lang hat es nicht geregnet. Oder er dieses Mehl und das Öl für die arme Witwe vermehrt hat. Elia, der Wunderwirker. Andere sagten wieder Jeremia. Jeremia war der weinende Prophet. Der hatte so eine Barmherzigkeit, der hatte so ein Herz für das Volk. Als Jerusalem zerstört wurde von den Babyloniern, hat er die Klagelieder geschrieben. Oder einer der Propheten, irgendein anderer Prophet. Die Menschen haben erkannt, da war was Übernatürliches an Jesus. Aber sie haben nicht erkannt, wer er wirklich ist. Sie haben Jesus zu weniger gemacht, als er wirklich ist. Und wir sehen dieselben Antworten auch in dem, was die Leute heute sagen. Menschen sagen, wer war Jesus? Er war einer der Propheten, Islam. Und er war ein großer Lehrer. Buddhisten sagen das. Manche sagen vielleicht, er war ein guter, ein gerechter Mensch, ein Wunderheiler oder ein Philosoph. Zeugen Jehovas sagen, Jesus war die erste Schöpfung Gottes. Und die Hinduisten sagen, Jesus war eine von den vielen Inkarnationen Gottes. Hör dich um. Was sagen die Leute? Was sagen deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Familienmitglieder über Jesus? Es gibt viele Meinungen über Jesus. Und viele sind sogar bereit, ihm eine herausragende Stellung einzuräumen. Ja, Jesus war ein großer Lehrer. Er war ein guter Mensch. Manche Menschen sagen sogar, er hat die beste Religion gegründet, die es gibt. Ich meine, wunderbar, diese ethischen Maßstäbe und diese wunderbaren Dinge. Und sie sind bereit, gut von ihm zu reden. Aber sie gehen nicht weit genug. Sie wollen nicht anerkennen, wer Jesus wirklich ist. Denn wenn sie anerkennen, dass er Gott ist, dass er der Herr über alles ist, dann müssen sie auch zugeben, dass sie ihm verantwortlich sind. Und wir müssen ihm Rechenschaft abgeben für unser Leben. Und viele Menschen wollen das nicht. Die wollen ihr eigener Herr sein. Wollen unabhängig sein. Das tun, was sie wollen. Heute Morgen, wie ich noch am Schreibtisch gesessen bin, ist unten einer bei der Bank stehen geblieben, wieder ein Auto hat das Radio spielen gelassen und haben Frank Sinatra gespielt. I did it my way. Das ist nicht die Philosophie von so vielen Menschen heute. Ich will mein eigenes Ding drehen. Menschen haben viele Meinungen über Jesus. Letztendlich ist es eigentlich wurscht. Es ist egal, was du glaubst. Wer Jesus ist, das wird die Wahrheit nicht verändern. Aber wenn du und ich, wenn wir eines Tages vor seinem Richterstuhl stehen, wird Jesus keine Meinungsumfrage machen und fragen, was haben die Menschen gesagt? Entscheidet euch und dann stimmen wir ab, was passiert. Es liegt nicht an uns, unseren eigenen Gott zu schnitzen, eigene Religion zurechtzulegen. Gott hat uns die Wahrheit offenbart in seinem Wort und in seinem Sohn. Die Wahrheit ist, wir sind geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Aber da ist diese Schuld in unserem Leben. Wir sind nicht vollkommen. Und das trennt uns von dem heiligen Gott. Aber Gott ist in Jesus Mensch geworden. Und wie wir so schön im Abendmahl gefeiert haben, Jesus hat den Preis bezahlt für unsere Schuld. Er hat unsere Schulden bezahlt, wenn wir so sagen wollen. Aber wir müssen uns entscheiden. Und die gute Nachricht ist, wenn wir das persönlich für uns in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, wenn wir sein Angebot annehmen und ihn einladen, in unser Leben zu kommen, dann werden wir gerettet werden. Dann werden wir Vergebung empfangen, werden wir heil werden, werden wir die Ewigkeit in Beziehung mit Gott geschenkt bekommen. Gott bietet uns Erlösung als Geschenk an in Jesus. Gott hat alles getan, damit wir gerettet sein können. Jetzt ist der Ball bei uns. Jetzt bist du am Zug. Was machst du damit? Was machst du damit? Das ist die wichtigste Frage in unserem Leben. Diese Frage, die Jesus im Vers 15 stellt. Er hat gefragt, was sagen die Leute, wer ich bin. Jetzt im Vers 15, er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Wichtigste Frage in unserem Leben, die zu beantworten. Jetzt wird es persönlich. Was sagst du, wer Jesus ist? Ist egal, was deine Freunde, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen sagen. Wie stehst du zu Jesus? Was machst du mit ihm? Wirst du ihn persönlich für dich annehmen als deinen Herrn und als deinen Erlöser? Wirst du ihm persönlich Raum geben in deinem Leben? Wirst du ernst machen mit ihm oder wirst du nur rumspielen? Und wie gesagt, deine Antwort auf die Frage wird die Wirklichkeit nicht wirklich verändern. Es wird Jesus nicht ändern. Jesus ist der, der er ist. Unabhängig von dem, was du oder ich glauben. Gott ist Gott. Aber was deine Antwort wird nicht Gott ändern, aber dein Leben. Und deine Zukunft bestimmen, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Was die Bibel uns ganz klar lehrt. Gott sagt uns, du wirst die Ewigkeit entweder mit mir verbringen, in meiner Herrlichkeit, oder getrennt von mir, wenn du Jesus nicht annimmst, in der Hölle, in der äußersten Finsternis, Einsamkeit. 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Da heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach ist es. Das sind die Alternativen. So einfach ist es. Was machst du mit Jesus? Das ist eine Frage, die beantwortet werden muss. Du kannst nicht ausweichen, du kannst nicht davonlaufen. Ich meine, spätestens wenn du stirbst oder wenn Jesus wiederkommt, wirst du vor ihm stehen. Und Gott wird dich fragen, wie hast du dich in deinem Leben entschieden? Was hast du mit Jesus gemacht? Hast du dich für Jesus entschieden? Hast du ihn angenommen als deinen Erlöser, deinen Erretter? Und das wird dann dein ewiges Leben bestimmen, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Die Antwort auf diese Frage. Gott wird nicht so sehr fragen, warst du ein guter Mensch? Bist du auch brav gewesen? Nicht so sehr, wie viel hast du gespendet an wohltätige Zwecke? Oder wie religiös bist du gewesen? Bist du getauft? Wie oft bist du in die Kirche gegangen? Ich meine, all diese Dinge sind gut, aber all diese Sachen werden die Sünde in deinem Leben nicht wegnehmen. Die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Was hast du mit ihm getan? Hast du ihn in sein Leben, in dein Leben eingeladen? Dieses Werk, was er am Kreuz für dich vollbracht hat, diesen Preis, den er bezahlt hat, hast du ihn für dich persönlich als Bezahlung für deine Schuld angenommen? Wenn ja, dann wird Gott mal sagen, tritt ein in meine Herrlichkeit. Aber wenn nicht, dann musst du deine Schuld selbst tragen und die Konsequenzen. Du bist ewig getrennt von Gott und verloren. Wichtigste Entscheidung deines Lebens. Hast du diese Entscheidung für Jesus schon getroffen? Hast du dich persönlich zu ihm bekehrt? Wir können jahrelang hier in die Chapel rennen, das macht keinen Unterschied. Das ist nicht, worauf es ankommt. Wir können Christen spielen, ja? Du kannst allen was vormachen, aber Gott kannst du nichts vormachen. Die Frage muss beantwortet werden und sie wird beantwortet werden. Es ist eine unausweichliche Frage. Es gibt keinen neutralen Boden. Jesus hat gesagt, wer nicht mit mir ist, der ist automatisch gegen mich. Das ist die Entscheidung. Wer ist Jesus für dich? Jesus beansprucht für sich selbst, dein Retter zu sein, Gott zu sein. Es ist nicht genug, ihn einen guten Lehrer zu nennen oder einen moralischen Menschen zu nennen, einen großen Propheten zu nennen. C.S. Lewis, dieser bekannte Schriftsteller und Professor für Literatur in Oxford und Cambridge, hat er auch gelehrt, er hat in seinem Buch, auf Englisch heißt es Mere Christianity, ich glaube auf Deutsch heißt es Patron, ich bin Christ. Ich denke, wir haben es unten im Bücherregal. Ich habe die ganzen Bücher in Englisch. Ich habe hier eine freie Übersetzung. Er sagt, ich versuche hier jeden davon abzuhalten, dass er etwas wirklich Dummes sagt, was die Menschen oft über ihn, das heißt Jesus, sagen. Nämlich, ich bin bereit, Jesus als großen Morallehrer anzunehmen, aber nicht sein Anspruch, Gott zu sein. Das ist eine Sache, die wir nicht sagen dürfen. Ein Mensch, der nur ein Mensch war und derartige Dinge gesagt hat, wie Jesus, würde kein großer moralischer Lehrer sein. Er wäre entweder ein Spinner, auf derselben Ebene wie ein Mensch, der behauptet, ein hartgekochtes Ei zu sein, oder er wäre der Teufel der Hölle. Du musst eine Entscheidung treffen. Entweder war und ist dieser Mensch der Sohn Gottes, oder ist ein Verrückter oder etwas Schlimmeres. Du kannst ihn einsperren als Irren, du kannst ihn anspucken als einen Dämon, umbringen, oder du kannst zu seinen Füßen niederfallen und ihn als Herr und Gott bekennen. Aber lasst uns nicht mit irgendeinem Unsinn kommen, dass er ein großer menschlicher Lehrer war. Das hat er uns nicht offen gelassen. Das war nicht seine Absicht. Josh McDowell führt das noch weiter aus in seinem Buch »Wer war dieser Mensch?« Und er sagt, Jesus beanspruchte, Gott zu sein. Er ließ keine andere Möglichkeit offen. Sein Anspruch muss entweder wahr oder falsch sein. Also ist das etwas, worüber wir ernst nachdenken sollten. Die Frage Jesus an seine Jünger, aber was sagt ihr, wer ich bin, bietet zwei Alternativen. Nehmen wir zuerst an, dass sein Anspruch, Gott zu sein, falsch war. Wenn er falsch war, dann haben wir zwei und nur zwei Alternativen. Entweder wusste er, dass es falsch war, oder er wusste nicht, dass es falsch war. Falls Jesus wusste, dass er nicht Gott war, als er seine Behauptungen aufstellte, hat er gelogen. Seine Nachfolger bewusst getäuscht. Aber wenn er ein Lügner war, dann war er auch ein Heuchler, weil er anderen gesagt hat, ehrlich zu sein, was immer es kostet, während er selbst eine riesige Lüge gelehrt und gelebt hat. Er sagt dann weiter, es ist noch schlimmer, weil er hat anderen gesagt, dass sie ihm vertrauen sollen für ihr ewiges Heil. Wenn Jesus bewusst gelogen hätte, dann wäre er auch noch unaussprechlich böse gewesen, Menschen so in die Irre zu führen. Er wäre auch ein Tor gewesen, weil diese Behauptung, Gott zu sein, hat ihn an das Kreuz gebracht. Ist kein guter Lehrer, wenn ein Mensch war, der die Leute belogen hat und betrogen hat. Und ich würde noch dazu einen Punkt hinzufügen. Wer würde bereit sein, für eine Lüge zu sterben? Gut, ihr sagt vielleicht, viele sind bereit, für eine Lüge oder für eine falsche Religion zu sterben. Diese Selbstmordattentäter in Israel, diese muslimischen, sind ein Beweis dafür. Ja, aber die glauben, dass es wahr ist, was sie glauben. Aber niemand, der eine Lüge erfindet, der weiß, dass es falsch ist, was er sagt, ist bereit, dafür zu sterben. Entweder Jesus war ein Lügner und er wusste das. Oder zweite Möglichkeit ist, Jesus war schlicht und einfach ein Irrer, ein Geistesgestörter. Er hat nur gedacht, dass er Gott sei, aber war es nicht. Aber hier alles, was wir über Jesus lesen, was er gelehrt hat, was er gesagt hat, die Leute, die Jesus gehört haben, die haben gesagt, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da war, man liest die Evangelien, da ist eine Tiefe, da ist eine Klarheit da, eine Wahrheit, eine moralische Größe. Das sind ja die Worte eines verwirrten Geisteskranken. Glaubst du, dass Jesus ein Lügner war? Glaubst du, dass Jesus ein Irrer war? Wenn nicht, dann bleibt nur mehr eine Möglichkeit. Nur mehr eine Möglichkeit, und das ist die einzige Alternative, ist, dass er der war, der behauptet hat zu sein, nämlich unser Herr und Gott. Weißt was, dann müssen wir unsere Knie beugen und dann müssen wir ihn anbeten. Jesus fragt dich heute, wer sagst du, wer ich bin? Oder was sagst du, wer ich bin? Ein Lügner? Ein Irrer? Oder bin ich dein Herr und Gott? triff diese Entscheidung und überleg sie es gut. Erforsch diese Möglichkeiten. Ein ewiges Schicksal hängt davon ab. Wer ist Jesus für dich? Dieses, oh, er war ein guter Lehrer, er war ein großer Mann, ist keine Option. Wer ist Jesus für dich? Ein Lügner oder ein Irrer? Oder ist er Gott? Wenn er Gott ist, dann zieh die Konsequenz daraus. Lade Jesus in dein Leben ein und nimm das an, was er für dich getan hat, und bete ihn an als den wahren und den lebendigen Gott. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Vers 16. Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus sagt: Du bist mehr als all diese Menschen in dir sehen. Du bist nicht nur der Vorläufer. Du bist nicht nur ein großer Lehrer oder einer der Propheten. Nein, du bist der Messias, unser Retter. Der, in dem sich all unsere Erwartungen erfüllen. Derjenige, in dem sich diese ganzen alttestamentlichen jüdischen Prophezeiungen, dieses ganze Ideal personifiziert. Unser Herrscher und unser Erlöser. Du bist der Messias. Und du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, du teilst seine Natur. Du bist Gott. Das war das Bekenntnis des Petrus. Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Bar-Jona, oder der Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut, Menschen haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Petrus, du hast dir das nicht selbst ausgedacht. Dieses Bekenntnis ist nicht ein Produkt deiner eigenen menschlichen Vernunft oder deines großen Intellekts. Nee, Gott hat dir das offenbart. Gott hat dir das offenbart. Es ist gut, uns daran zu erinnern. Sei nicht stolz, wenn du die Bibel studierst und Gott schenkt dir Erkenntnis. Irgendwie Einsicht, wo du Wahrheit plötzlich verstehst und Zusammenhänge siehst in seinem Wort. Gott dir das Wort lebendig macht. Ist nicht deswegen so, weil du so ein übergeistlicher Superintellektueller bist, sondern einfach, weil Gott gut ist und weil er dich liebt und weil der Heilige Geist dich in die Wahrheit führt. Da ist kein Platz, stolz zu sein. Werd nicht stolz oder aufgeblasen, sondern preis Gott und bete ihn an und lieb ihn mehr. Die Bibel sagt uns im 1. Korinther 13, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe erbaut. Ich möchte auch, dass ihr seht hier, wie natürlich Gott sich offenbart. Er spricht so natürlich zu dem Herzen von Petrus, dass ihm selbst es gar nicht bewusst ist, dass er von Gott inspiriert ist. Jesus muss ihn darauf aufmerksam machen, ihm sagen: Petrus, nicht Menschen oder irgendwas Menschliches hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Vers 18. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Warum sagt Jesus das erst jetzt zu Petrus? In Kapitel 14, nachdem Jesus auf dem Wasser zu ihnen gekommen ist, in das Boot, und den Sturm gestillt hat, da heißt es, da warfen sich die Jünger nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Oder in Johannes 6, nachdem Jesus das Brot und die Fische für die 5000 Männer samt ihren Frauen und Kindern vermehrt hat und nachdem er auch übers Wasser gegangen ist, da sagt Petrus zu ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das ist schon vorher bekannt. Warum hat Jesus nicht damals gesagt, glückselig bist du, Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen? Ich glaube, der Grund liegt in der unterschiedlichen Motivation, warum diese Worte gesprochen wurden. Kapitel 14 und in Johannes 6 war dieses Bekenntnis immer eine emotionale Reaktion auf ein großes Wunder, das Jesus getan hat. Und das kann oft was sehr Oberflächliches sein, was sehr Vergängliches sein. Menschen, die Wunder sehen oder berührt werden und so eine emotionale Reaktion. Jesus, du bist mein Herr und mein Gott, weil du mich geistlich geheilt hast oder weil ich ein Wunder gesehen habe oder weil du mich materiell gesegnet hast. Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich werde dir für immer nachfolgen. Aber es ist so ein emotionales Strohfeuer. Nach einem halben Jahr und ein paar nicht erhörten Gebeten und ein paar nicht geheilten Krankheiten sind die Leute wieder weg vom Fenster. Aber hier ohne Zweifel hat der Petrus drüber nachgedacht, über diese Frage, die Jesus ihm stellt. Und während er über diese Frage nachdenkt, hat er diese übernatürliche Offenbarung und Bestätigung vom Vater in seinem Herzen. Und das ist die Art der Entscheidung. Das ist die Art der Hingabe. Auf dieser Grundlage, das hat Bestand. Hier sagt Jesus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Vers 18 hier ist ein sehr kontroversieller Vers, wo Jesus sagt, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Die katholische Kirche sagt, hier hat Jesus Petrus zum Papst gemacht, zum ersten Papst. Und wem immer er die Hände auflegt und wenn er jemanden in dieses kirchliche Amt einsetzt, als Priester oder als Bischof, dann wird diese Autorität weitergegeben. Theologen nennen das die apostolische Sukzession. Das ist, was Kirche ausmacht, sagen die Katholiken. Das ist was, wo Autorität in der Kirche zu finden ist, was der Kirche Bestand gibt, ist diese Amtskirche. Aber es ist nicht, was diese Verse lehren, glaube ich. Die Bibel lehrt uns das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Petrus selbst schreibt an die Gläubigen im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Er sagt, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Sieh, diese Vollmacht, die Jesus hier gibt, das ist nicht nur für den Petrus oder für den Papst oder für Bischöfe oder Priester oder für den Pastor. Das ist für alle Gläubigen hier. Diese Verheißung gilt für alle anderen Jünger, die dabei waren mit Petrus und auch für jeden von uns. Besonders für uns als Leib Christi, als Gemeinde. Im Kapitel 18 wird Jesus nochmal über dieses Lösen und Binden sprechen und da wird das allgemein wiederholen für die ganze Gemeinde, nicht nur für den Petrus. Außerdem, ich habe die folgenden Fragen. Falls Jesus den Petrus hier zum ersten Papst ernannt hat, warum streiten dann die Jünger im Kapitel 18, wer der Größte unter ihnen ist? Hätte alles klar sein sollen, oder? Warum hatte der Jakobus den Vorsitz bei diesem Treffen in der Apostelgeschichte Kapitel 15 und nicht der Petrus? Schauen wir uns diese Verse genauer an. Erstens, der Petrus ist nicht der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen wird. Sein Wortspiel hier. Petrus ist übersetzt vom griechischen Petros. Das ist der Felsbrocken oder ein Stück Geröll vom Felsen. Jesus sagt, du bist Petrus, dieser Felsbrocken, aber auf diesem Felsen ist ein anderes Wort, ist das Wort Petra. Das gleiche Wort, was Jesus im Gleichnis im Kapitel 7 gebraucht, wo er sagt, dieses Haus, das auf dem Felsen gebaut wird, ist dieses Wort. Petra. Wortspiel hier. Jesus sagt, du bist der Felsbrocken, Petrus. Das Material, mit dem Häuser gebaut werden, Interessant, Jesus oder Gott vergleicht im 1. Timotheus 3 die Gemeinde mit einem Haus. Sagt der Herr, Gemeinde wird das Haus Gottes genannt. Die Gemeinde wird nicht auf einem Felsbrocken aufgebaut, sondern auf dem Felsen. Aber mit den Felsbrocken, mit den Steinen. Und das ist der Petrus, das war der Petrus. Aber das sind auch wir. Wieder der Petrus selbst schreibt im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Er sagt, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Das Wort Stein dort ist das Wort Lithos, das allgemeine Begriff für Steine. Aber ich finde es ein schönes Bild hier, dass Jesus dieses Wort Petros für einen Felsbrocken verwendet. Felsbrocken ist sozusagen Teilhaber der Natur von diesem Felsen. Genauso wie wir teilhaben dürfen an Jesu Natur. Das Wort Christ heißt eigentlich so viel wie der kleine Christus. Das ist, was wir sein dürfen. Aber wer oder was ist jetzt der Fels, von dem Jesus hier spricht? Es gibt zwei Auslegungsmöglichkeiten. Erstens, wir können sagen, es ist Jesus selbst. Fels in der Bibel ist oft ein Bild, das für Gott verwendet wird. Der Herr ist meine Burg und mein Fels. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11, da heißt es denn, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Christus Jesus? Jesus, er ist das Fundament, auf dem wir, unser Leben und die Gemeinde, unser Glaube steht und aufgebaut ist. Und Petrus hat Jesus gerade als Messias und Gott bekannt. Wenn wir das so sehen, dann würde Jesus hier sagen, ich bin der Fels, auf dem ich die Gemeinde bauen werde. Mit diesen Steinen wie dich, Petrus. Aber auf meiner Person, auf meinem Berg. Oder andere sagen, dieser Fels meint das Bekenntnis des Petrus. Petrus, dass du mich als Retter und lebendigen Gott bekennst. Das ist die Grundlage für die Gemeinde. Das ist das grundlegende Glaubensbekenntnis. Gemeinde sind die, die Jesus als Herrn und Erlöser bekennen. Ich denke, beide Auslegungen sind theologisch wahr und ergänzen einander. Macht nicht so den Riesenunterschied, welche wir hier wählen. Aber Jesus sagt, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwinden. Die Pforten einer Stadt, das war damals der Treffpunkt der Leiter. Das war der Ort, wo Gericht gehalten wurde. Es bilde ich hier für Autorität. Jesus sagt, die Mächte des Todes und der Finsternis werden seine Gemeinde nicht überwinden. Johannes schreibt uns im 1. Johannesbrief und er sagt uns, der, welcher in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wir können ein bisschen schummeln, wir können am Schluss, ans Ende des Buches gehen und den Schluss lesen. Und das sehen wir, wer gewinnt. Wir sehen das Ende des Konflikts und wir sehen, dass Satan und Hades, der Tod, in den Feuersee geworfen werden. Leute, wir werden siegreich sein mit Jesus. Wir werden in Jesus den Tod und die Sünde und den Teufel überwinden. Wir haben keine Macht mehr über uns. Ich lese euch vor aus dem 1. Korintherbrief, diese wunderbaren Verse. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir alle werden nicht entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Den Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Und dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt sein, das geschrieben steht, verschlungen ist. Der Tod in Sieg. Wo ist der Tod ein Sieg? Wo ist der Tod ein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Noch einmal Vers 18. Ich aber sage dir, dass du bist Petrus, und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Das heißt, Jesus teilt uns seine Autorität mit. Er teilt seine Autorität mit uns, wäre wahrscheinlich besseres Deutsch. Teilt seine Autorität mit uns. Was bedeutet dieses Lösen und dieses Binden? Das war für die damals eine vertraute Sprache. Bedeutet so viel wie etwas erlauben oder etwas verbieten, beziehungsweise zu etwas zu verpflichten. Haben damals gesagt, der Rabbi Schammai zum Beispiel, der löst dieses. Aber der Rabbi Hillel, der bindet jenes. Das heißt, er erlaubt Freiheit in diesem Bereich oder auf der anderen Seite, er macht ein verbindliches Gesetz, verbindliche Regel für einen bestimmten Bereich unseres Lebens. Aber was heißt das jetzt? Heißt es, dass wir wie die geistlichen Rambos rumrennen dürfen und Dinge erlauben und verbieten dürfen und die Engel im Himmel kratzen sich den Kopf und springen herum nach unserem Willen, weil wir sie fernsteuern hier und Gott sagt, oh nein, ich wollte diesen Menschen freistellen, was sie anziehen dürfen, wenn sie in den Gottesdienst kommen, und aber der Bruder Gesetzlichkeit hat jetzt entschieden, dass die Männer im Anzug und im Schlips kommen müssen und die Frauen nur Kleider tragen dürfen. Oder die Tante Emma, die wollte ich in den Himmel reinlassen, aber der Hugo Richtgeist hat jetzt beschlossen, dass sie nicht gerettet ist und hat seinen geistigen Schlüssel genommen und hat das Himmelstor zugeschlossen. Oh Mann, was soll ich tun? Was er binden wird auf der Erde, das wird im Himmel gebunden sein. Ich glaube nicht, dass es das heißt. Natürlich nicht. Gott ist Gott. Und er ist derjenige, der die Regeln macht, nicht wir. Was hier gemeint ist, ist, dass er seiner Gemeinde das Evangelium anvertraut hat und sein Wort anvertraut hat. Und in Übereinstimmung mit seinem Wort dürfen wir sagen, was Gott erlaubt und was er gebietet oder verbietet. Dieser zweite Teil hier steht im Griechischen in der Vergangenheit. Hey, das, was im Himmel schon gelöst ist oder gebunden ist, das werdet ihr binden und lösen auf der Erde. Wir werden das im Kapitel 18 nochmal sehen. Wenn wir sehen, wie das für Gemeindezucht konkret zutrifft. Zum Schluss noch eine wunderbare, befreiende Wahrheit. Jesus sagt hier, im Vers 18, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Wunderbare Wahrheit. Erstens, es ist seine Gemeinde und nicht unsere Gemeinde. Und zweitens, er wird seine Gemeinde bauen. Es ist nicht unsere menschliche Anstrengung oder unsere menschlichen Methoden allein. Weltliche Methoden. So populär heute. Es gibt Professoren für Gemeindewachstum, die neuesten Methoden entwickeln und die neuesten Programme. Es gibt Seminare und Bücher über Gemeindewachstum und die neuesten Tricks, wie wir die Gemeinde zum Wachsen bringen. Aber wisst ihr was? Wir brauchen keine menschlichen Methoden aus dem Hause Hollywood, um die Gemeinde zu bauen. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und für uns gibt es einen Programmpunkt in diesem Gemeindewachstumsprogramm. Und es ist Jesus. Er ist das Fundament, Und er gibt uns eine ganz einfache Methode, wie wir uns auf ihn ausrichten können. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42 ist der Vers, den wir unten in unserem Schaufenster angeschlagen haben. Das heißt, von den Jüngern sie verharrten, aber in der Lehre der Apostel, Wort Gottes, und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes, Abendmahl feiern und in den Gebeten. Dann heißt es weiter, und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollen. Mag das einer sein oder 3000. Und der Herr baut seine Gemeinde. Mann, das ist so eine schöne Sache. Es macht so stressfrei. So befreiend, wenn wir das kapieren. Jesus baut seine Gemeinde. Unser Programm ist Jesus. Wir treffen uns hier, um Jesus zu feiern und um ihn zu lieben und um ihn besser kennenzulernen und um uns auf ihn auszurichten und um uns ihm hinzugeben, um in ihm erbaut zu werden. Unser Programm ist Gemeinschaft mit Jesus. Und dann baut er seine Gemeinde. Und er führt uns tiefer hinein in diese Beziehung mit ihm. Und er führt die hinzu, die er hier haben will. So befreiend. Menschen sagen, wir bauen Johannes der Täufer Gemeinden. Unser Ziel ist moralische Erneuerung der Gesellschaft. Wir werden jetzt tätig als Christen. Das ist unser Programm. Andere sagen, nein, wir bauen eine Elia-Gemeinde. Unser Programm sind Zeichen und Wunder. Wieder andere sagen, nee, wir bauen Jeremia-Gemeinden. Wir haben Barmherzigkeit, wir weinen über die Verlorenen. Und unser Programm ist Evangelisation. Das ist unser Fokus. Andere sagen wieder, wir bauen die Prophetengemeinde. Wir sind ein Lehrzentrum. Bei uns wird die Bibel jeden Abend gelehrt und jeder muss Hebräisch und Griechisch können und systematische Theologie. Wir bauen ein perfektes, systematisches Lehrgebäude. Ist was von all diesen Dingen, war Jesus nicht beeindruckt. Aber als Jesus bekannt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat Jesus gesagt, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Lass uns eine Jesus-Gemeinde sein. Eine Gemeinde, die verliebt ist in ihm, die ausgerichtet ist auf ihn. Und dann werden all diese Dinge automatisch ihren Platz einnehmen und passieren. Dann werden wir automatisch einen Hunger haben, Gottes Wort zu studieren. Und ein Herz haben, hinauszugehen und die gute Nachricht weiterzutragen. Und ja, Jesus sagt, Zeichen und Wunder werden folgen. Wenn Gott uns erneuert, dann wird er die Gesellschaft berühren, die Menschen um uns berühren. Aber lass uns eine Jesus-Gemeinde sein. Gott hat es so einfach gemacht, so wunderbar. Sagt ihr, konzentriert auf euch eines. Das bin ich, eure Gemeinschaft mit mir. Und dann werde ich meine Gemeinde bauen. Wunderbare Worte heute Morgen. Ha? Lass uns beten zum Abschluss und dem Herrn danken. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort an uns heute Morgen. Und wir danken dir, dass wir uns ausruhen können, dass wir relaxen können, entspannen. In dir, Jesus, ruhen. Im Vertrauen, dass du deine Gemeinde hier bauen wirst. Jesus, ich bete aber auch, wenn irgendwer hier ist, der noch unklar ist in seiner Beziehung mit dir, der diese Frage nicht klar mit Ja beantworten kann. Ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. Ich habe ihn persönlich angenommen als meinen Erlöser, als meinen Erretter. Diese Frage, was sagst du, wer ich bin? Vater, ich bitte dich, dass du Überführung schenkst und dass du Klarheit schenkst heute Morgen. Ich bitte dich, wenn irgendwo jemand hier ist, der dich noch nicht persönlich eingeladen hat in sein Leben, dass er heute diese Entscheidung trifft. Diese Entscheidung, dich anzunehmen. Diese Entscheidung, die ihn rettet und ins ewige Leben bringt. Und Jesus, ich bitte dich für uns, für alle, die dich kennen, dass wir an dir festhalten, dass wir eingenommen sind von dir, nicht abgelenkt sind von anderen Dingen. Und wir bitten dich, Herr, dass du ganz persönlich, dass du unser Leben aufbaust und unserem Leben geistlich hinzufügst, während wir auf dich schauen und die Beziehung mit dir genießen, Jesus. Darum bitten wir in deinem Namen. Amen.